Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Lesung hören wir heute einige Verse aus Micha, nämlich den Propheten Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Micha 5, 1 bis 3. Die bekannte Vorhersage, mit denen die Schriftgelehrten dann auch den Weisen aus dem Morgenland die Frage beantworten konnten und Herodes, wo denn der neugeborene König der Juden zur Welt kommen muss. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar, man hat deine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie den Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorkommen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sich hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird, und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Auch ein wunderbares Beispiel, wie eben in der alttestamentlichen Prophetie das erste Kommen Jesu und seine Wiederkunft ineinander übergehen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir jetzt auch für diesen Tag, dass wir uns miteinander freuen dürfen an dem, was du in deinem Wort schon vor Jahrtausenden von Jahren vorhergesagt hast, dass der kommen soll, der sich nicht nur deines Volkes Israels annimmt, sondern der das Licht auch zu den Heiden, zu den Nationen bringt, dass es hell wird im Land derer, die im Finstern wohnen, und dass auch nach Deutschland, nach Europa dieses Licht gekommen ist, längst über den ganzen Erdkreis, Herr. Dafür loben und preisen wir dich. Und dass dieses Licht doch auch heute durch dein Wort in viele Herzen scheint, es hell werden lässt, damit viele nicht nur die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, sondern vor allem dich, das Geschenk des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters an uns alle, ganz persönlich für sich annehmen. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Und wir kommen zur zweiten Lesung, auch noch eine weitere Einstimmung, nicht Predigttext im eigentlichen Sinne, denn der wird thematisch sein, ist Weihnachten heidnisch, aber ein zweiter weihnachtlicher Text zur Einstimmung in dieses Thema, Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Matthäus 2, 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Juda in den Tagen des Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Wir sind entsetzt, wie wenig Begeisterung da war über die Geburt des Messias. Die waren alle entsetzt. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Also die wussten trotz allen Entsetzens ganz genau, um wen es ging, gell? Schon überraschend. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem, im Lande Juda, das keineswegs die geringste ist unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen ganz genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Man musste bei den Herrschern schon immer sehr vorsichtig sein, ob das, was sie sagen, auch mit dem, was sie vorhaben, übereinstimmt. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Herr Tam, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bevor wir zur Predigt kommen, noch ein kurzer Hinweis. Ab dem kommenden Sonntag werden wir, so Gott will und wir leben, mit dem Livestream früher beginnen, 10 Uhr oder spätestens kurz danach, weil wir dann den ganzen Gottesdienst mit Ausnahme von Vor- und Nachspiel live streamen werden. Und wir werden dann auch den ganzen Gottesdienst auf einem neuen Odyssee-Kanal zusätzlich zur Predigt anbieten für diejenigen, die zum Beispiel dann auch für Hausgottesdienste und so weiter den ganzen Gottesdienst auch nachträglich nach dem Livestream noch teilnehmen wollen. Auf dem bisherigen Odyssee-Kanal dann ständig eingestellt, wie bisher auch vor allem die Predigt, aber auf dem neu einzurichtenden Odyssee-Kanal dann ab kommenden Sonntag auch der ganze Gottesdienst. Das haben wir alles jetzt mittlerweile auch übertragungsrechtlich soweit sauber geregelt, dass da nichts schief geht und wir da auf der ganz sicheren Seite sind, wie wir das als gesetzestreue Staatsbürger selbstverständlich immer tun. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, ist Weihnachten heidnisch. Ich dachte, das ist dringend mal an der Zeit, dass ich dieses Thema im Rahmen eines Weihnachtsgottesdienstes aufgreife, denn seit Jahren werde ich immer wieder darauf angesprochen. Ich werde zum Schluss noch mal kurz darauf zurückkommen, ein Thema, das sich eigentlich so die letzten Jahre aufgebaut hat. Ich kenne das seit meiner Kindheit und Jugend eigentlich überhaupt nicht. Irgendwie hat sich das in den letzten Jahren zunehmend verselbstständigt. Wir werden zum Schluss noch mal nachdenken müssen, warum das so ist. Und diese Frage, ob das Weihnachtsfest mit Weihnachtsbaum nicht ein heidnisches Fest ist, das wird zunehmend auch in frommen, bibeltreuen Kreisen mit großem Nachdruck vertreten und behandelt. Und außerdem ist doch Jesus gar nicht am 25. Dezember geboren, oder etwa doch? Und der übliche Verdächtige, der das Weihnachtsfest und den 25. Dezember verbrochen hat, ist in aller Regel dann Konstantin der Große, auf den sich traditionell jeder stürzt, der irgendetwas an der Überlieferung der Heiligen Schrift oder an irgendwelchen christlichen Bräuchen auszusetzen hat. Denken wir mal ganz entspannt über die Frage nach. Richtig ist sicher, Begriffe wie Weihnachten, Karfreitag oder Ostern suchen wir in der Bibel normalerweise vergeblich. Kleine Ausnahme, Luther redet teilweise vom Osterfest, ist aber keine wirkliche Ausnahme, denn Luther meint damit das Passa, das er bereits christlich im Sinne von Ostern in seinen Übersetzungen deutet. Luther hat sich da durchaus manche exegetische Freiheit bei der Übersetzung gegönnt. Da Jesus in den Tagen des Passafests gekreuzigt wurde und auferstanden ist, passt es im Prinzip christlich betrachtet auch. Aber wörtlich steht im Griechischen entweder nur das Fest oder das Fest des Passa. Also diese Begriffe suchen wir vergeblich. Wenn Weihnachten also in der Bibel nicht vorkommt, ist es dann unbiblisch, Weihnachten zu feiern? Da müssen wir erstmal nochmal genau nachfragen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Die Antwort ist einfach und klar, wir feiern die Geburt Jesu. Wir feiern die Menschwerdung Gottes im Stall von Bethlehem, dass der allmächtige Gott den Himmel verlässt und herabkommt in unsere Not. Und wenn wir das festgestellt haben, dann stellen wir auch fest, dass die Frage, wenn Weihnachten in der Bibel nicht vorkommt, ist es unbiblisch, Weihnachten zu feiern, eigentlich falsch gestellt ist. Denn es geht ja gar nicht um den Begriff Weihnachten, ob der jetzt in der Bibel vorkommt oder nicht. Es geht um das Heilsereignis. Es geht um die Menschwerdung Gottes. Es geht um die Geburt unseres Erlösers. Und davon redet die Bibel nun wirklich ganz eindeutig. Wir feiern also an Weihnachten ein wichtiges Geschehen, das biblisch nicht nur eindeutig belegt, sondern von geradezu zentraler Bedeutung ist. Und dasselbe gilt ebenso für die großen Festtage wie Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Wir feiern auch, ganz wichtig, nicht einen bestimmten Tag, etwa den 24. oder 25. Dezember. Auf das mutmaßliche Datum der Geburt Jesu kommen wir später nochmal, hier schon so viel. Es tut letztlich gar nichts zur Sache. Denn wir feiern ja nicht ein Datum, als ob das ein bestimmter heiliger Tag wäre, der 24. oder 25. Dezember. Paulus sagt im Römerbrief ganz eindeutig, es sind vor Gott letztlich alle Tage gleich. Wir feiern nicht ein Datum, wir feiern ein Ereignis. Und dieses Ereignis ist eine historische Tatsache, vollkommen unabhängig von der Frage, an welchem genauen Tag sich das ereignet hat. Als nächster Einwand kann kommen, ja, aber die Feier von Weihnachten, Karfreitag etc. hat Gott doch gar nicht angeordnet. Die sind kirchlicher Brauch. Und ich sage es immer wieder bei vielen Freikirchlern, wenn die kirchlich hören, da stellen sich nur die Nackenhaare meterhoch zu Berge, da gehen alle Alarmsignalen los, Sirenen etc. pp. Auch da ist Entspannung geboten. Allein deshalb, weil Gott bestimmte Feste nicht ausdrücklich angeordnet hat, muss es nicht falsch sein, sie zu feiern. Banales Beispiel, in der Bibel steht nirgends, dass wir unseren Geburtstag feiern sollen. Trotzdem feiern meines Wissens auch die frömmsten Christen in aller Regel völlig ungeniert ihren Geburtstag. Vielleicht mit Ausnahme der Zeugen Jehovas. Ja? Wir können sogar im Gegenteil sagen, liebe Geschwister, es ist eine grundlegende göttliche Ordnung, bestimmte große Heilsereignisse als Festtage zu begehen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder im Geistlichen, ich habe das auch im Thema der Taufe in der entsprechenden Schrift deutlich gemacht, es geht nicht nur darum, einzelne bestimmte Anordnungen Gottes zu verstehen, wir müssen auch biblische göttliche Grundprinzipien verstehen. Und können dann, wenn wir diese biblischen Grundprinzipien verstanden haben, entscheiden, was auf der Grundlage dieser Grundprinzipien biblisch richtig und möglich ist oder eben auch unmöglich. Und es ist ein göttliches Grundprinzip, große Heilsereignisse als Festtage zu feiern und in Erinnerung zu halten und den Inhalt dieser Heilsereignisse im Rahmen dieser großen Festtage immer wieder kundzumachen, auch den eigenen Kindern einzubläuen. Wenn wir gerade an die Passa-Liturgie im Alten Testament denken, dann geht es darum, bei der Passa-Feier den Kindern die großen Taten Gottes zu erzählen. Und dazu sind auch die christlichen Feiertage da. Gott selbst hat also angeordnet, dass diese großen Heilsereignisse als Gedenk- und Festtage seinem Volk in Erinnerung bleiben sollen. Etwa das Laubhüttenfest als Erinnerung an die Wüstenwanderung oder das Passafest sowohl rückblickend zur Erinnerung auf die große Tat der Befreiung Israels aus Ägypten, wie auch vorausschauend auf das Kommen des Messias und seinen stellvertretenden Sühnetod. Denn um nichts anderes geht es ja beim Schlachten des Passahlamms und des Streichens des Bluts an den Türbalken. Wenn wir als Christen demnach Weihnachten, Ostern etc. feiern, dann sind diese Feste zwar nicht ausdrücklich von Gott angeordnet, aber der Brauch, das Grundprinzip, solche Feste zu feiern, knüpft unmittelbar an das an, was Gott im Alten Testament geboten hat. Kann also nicht grundsätzlich falsch sein, sondern es ist grundsätzlich richtig, bedeutende Heilsereignisse als Festtage regelmäßig in Erinnerung zu rufen. Und wenn schon die Vorankündigung dieses Heilsereignisses, eines von Gott explizit befohlenen Festtages würdig war, wie viel mehr sollte die Erfüllung dieses Heilsereignisses eines solchen Festtages würdig sein? Kommen wir damit konkret zur Frage nach dem Geburtsdatum Jesu. Auch da gibt es viele Gerüchte und tatsächliche Fake News und Verschwörungstheorien. Und wir sind ja nun absolut keine Verschwörungstheoretiker, sondern immer an knallharten Fakten orientiert. Dann wenden wir uns denen zu. Der erste allgemein anerkannte Hinweis auf den 25. Dezember stammt tatsächlich aus der Zeit des Kaiser Konstantin. Der 25. Dezember wurde ausdrücklich von einem gewissen Furius Dionysius Philokalus in seinem Chronographon 354 genannt, der auf römischen Quellen aus dem Jahr 336 beruht. Also dieses Datum ist wissenschaftlich allgemein anerkannt. Und da ist auch der 25. Dezember bereits als liturgischer Feiertag der Geburt Jesu festgelegt. Wie lange davor der 25. Dezember bereits als Tag der Geburt Jesu gefeiert wurde, ist nicht bekannt. Allerdings reicht die Überlieferung für den 25. Dezember noch mal gut 100 Jahre weiter zurück, nämlich die bis 221 nach Christus reichende Chronik des Julius Africanus, der starb 240 nach Christus schon, bezeichnete den 25. März sowohl als Tag der Passion Jesu als auch als Tag seiner Empfängnis. Und wenn er nach dieser Tradition am 25. März empfangen wurde, dann ist er nach neunmonatiger Schwangerschaft am 25. Dezember geboren. Also an dieser Stelle geht es zwar um die Empfängnis, aber nichtsdestotrotz ein eindeutiges, indirektes Zeugnis für den 25. Dezember als Tag seiner Geburt. Und das schon am Anfang des 3. Jahrhunderts. Wie die frühen Autoren auf den 25. Dezember kamen und welche Motive dabei möglicherweise eine Rolle gespielt haben, dürfte heute im Abstand von knapp 2000 Jahren kaum mehr nachprüfbar sein. Allerdings muss man sagen, die zunehmend verbreiteten Hinweise aufs Julfest, von dem angeblich das Datum vor Weihnachten übernommen werden sein soll, finden sich erst viel später. Die älteste Erwähnung des Wortes Julfest findet sich erst im 6. und 7. Jahrhundert. Überhaupt bleibt die Herkunft dieses Wortes unzweifelhaft. Kleiner Vorausgriff schon auf Ostern. Auch die sogenannte Göttin Ostera, die als Gegnerin des christlichen Osterfestes immer ins Feld geführt wird, hat sich irgendein Mönch im Mittelalter aus den Fingern gesogen. Niemand weiß, wo der Kerl die her hatte. Es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beweise für irgendeinen Beleg, dass es eine Göttin Ostera jemals gegeben hat. Auch das Julfest bleibt, wie gesagt, letztlich im Dunkeln und dass der 25.12. nach dem Julfest terminiert worden sein durfte, können wir praktisch mit Sicherheit ausschließen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben gehört, der früheste Zeuge für eine Geburt Jesu am 25. war Julius Africanus, etwa um 200 nach Christus. Nordafrika, liebe Geschwister, was soll einen Julius Africanus in Nordafrika am Vorderen Orient darauf bringen, die Geburt Jesu nach einem nordeuropäischen Fest zu datieren? Völlig abwegig. Gibt es überhaupt keinen historischen Bezug. Völlig absurd. Das Gleiche gilt auch für den Römer, der das dann 100 Jahre später nochmal genau definiert hat. Warum soll sich ein Römer, ein Südeuropäer bei der Geburt Jesu an einem nordeuropäischen Festtag orientieren? Völlig abwegig. Diese Verbindung wurde auch, soweit ich recherchiert habe, erst sehr spät behauptet und dann zum Beispiel von den Nationalsozialisten ganz breit getreten, weil die das Weihnachtsfest germanisieren wollten. Das ist überhaupt ein typisches Problem, das merke ich immer wieder, auch wenn es um den Sabbat oder Sonntag geht und andere Themen, leider auch bei frommen Menschen, dass man leichtfertig Scheinargumente anderer übernimmt, zum Beispiel von den Adventisten oder auch von der römisch-katholischen Kirche oder in diesem Falle Julfest auch von den Nationalsozialisten, geht deren Scheinargumenten auf den Leim, die doch von diesen nur erfunden und gebraucht wurden zur Stützung ihrer eigenen abwegigen Theorien. Also da müssen wir viel mehr Sorgfalt walten lassen. Näher als das Julfest, das wir mit Sicherheit ausschließen können, könnte das Fest des römischen Sonnengottes, des Sol Invictus, liegen. Dass bewusst der 25. Dezember gewählt wurde, weil hier von den Römern die Geburt des unbesiegten Sonnengottes gefeiert wurde, ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Das könnte auch ein durch und durch christliches Motiv haben. So hat die frühe Christenheit nachweislich immer wieder gehandelt. Nämlich Jesus als die wahre Sonne, als den wahren Sol Invictus, den wahren unbesiegbaren Sonnengott zu bezeugen und an die Stelle des heidnischen Götzen zu stellen, Jesus, durch dessen Ankunft wirklich die Finsternis dieser Welt zu Licht werden beginnt. Falls das so gewesen sein sollte, was ich trotzdem für fraglich halte, ging es keineswegs darum, das heidnische Fest in den christlichen Glauben zu integrieren, sondern vielmehr das heidnische durch ein christliches Fest zu ersetzen. Das war nachweislich eine klare Strategie der frühen Christenheit, die sich auch übrigens vielfach bewährt hat, denn man hält die Menschen am besten von einer Sache ab, auch pädagogisch, didaktisch ganz wichtig, nicht indem man es verbietet. Der erhobene Zeigefinger bringt relativ wenig Gutes hervor. Es ist viel sinnvoller, strategisch viel klüger, interessante Alternativen zu bieten. Die DDR hat es ja sehr erfolgreich umgekehrt gemacht mit der Jugendweihe. Sie hat die Konfirmation nicht verboten, was viel Widerstand hervorgerufen hätte. Man hat die Jugendweihe als Alternative angeboten, meines Wissens mit ganz großem Erfolg. Es ist auch nachweisbar, dass das sehr früh in der Christenheit so praktiziert wurde. Zum Beispiel wurden deshalb auch Kirchen gerne auf dem Grund ehemaliger heidnischer Heiligtümer errichtet. Wiederum nicht, um das heidnische Heiligtum zu übernehmen. In vielen Fällen hat man das vorher mehr oder weniger im Erdboden gleich gemacht, sondern indem man auf dem Grund und Boden, wo das heidnische Heiligtum stand, eine Kirche baut, verhindert man, dass da wieder ein heidnisches Heiligtum errichtet werden kann. Und man hat zum Beispiel, ganz typisch für solche Dinge, wenn er mal an alten Kirchen rumgeht, könnt ihr das immer wieder sehen, dieses Phänomen, dass man alte, auch heidnische Götzenbilder mit eingebaut hat, aber eben liegend oder auf den Kopf gestellt, wie hier in Istanbul, dem eigentlichen Konstantinopel, diese Medusenhäupter. Das sind griechische Sagengestalten, aber die hat man eben umgedreht als Signal, die wurden von Christus entmachtet und gestürzt und auf ihnen dann die Säulen einer früheren Basilika, das ist heute die Cisterna Basilika, die im 6. Jahrhundert von Kaiser Justinian erbaut wurde. Ursprünglich geht sie wohl sogar schon auf Konstantin den Großen zurück. Und wir sehen bei der nächsten oder eben auf die Seite gelegt. Aber die stehen nicht mehr aufrecht, die sind nicht mehr in Kraft und Macht, die sind gestürzt, entmachtet, entthront, von Christus zu Boden getreten. Das ist damit dargestellt. Dass Menschen das dann immer noch missbrauchen. Mir hat jemand berichtet, eine Person, die da offensichtlich selbst dabei war, dass in diesen Räumen der Cisterna Basilica immer noch satanische Zeremonien gefeiert werden, heute wieder, und solche Orte wieder reaktiviert werden. Das ist eine andere Frage, betrifft aber nicht das ursprüngliche Anliegen. Ja. Aber, also von daher wäre es nicht grundsätzlich absurd, wie beim Julfest, das halte ich für absurd, beim Sol Invictus wäre es nicht grundsätzlich absurd, eine Anlehnung an dieses Datum von Seiten der christlichen Kirche anzunehmen. Das hätte durchaus nachvollziehbare Motive, aber sie erscheint mir aus einem einfachen Grund eher unwahrscheinlich. Soweit ich im Internet recherchiert habe, wurde der 25. Dezember als Feiertag des Sol Invictus erst von Aurelius im Jahr 274 eingesetzt und geschaffen. Und mindestens die Tradition des Julius Africanus für den 25. Dezember als Geburtstag Jesu ist schon circa 50 Jahre älter. Ausschließend würde ich es nicht, aber eine Abhängigkeit an dieser Stelle, aber mindestens mit einem dicken Fragezeichen versehen. Bücher wie Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, der im 19. Jahrhundert lebte, dürften wesentlich zum Mythos beigetragen haben, christliche Feste als angeblich heidnisch einzuordnen. Und die Gefahr ist natürlich immer da, wo sich viel Wahrheit mit einer gewissen Portion unwahrer Spekulation vermengt, kommt sie überzeugend drüber. Und der gute Alexander Hislop hatte sicher recht, dass in der katholischen Kirche sehr viel Heidnisches integriert wurde. Das liegt übrigens aber auch in der Natur der Sache. Da muss man gar nicht gezielt antichristliche Motive unterstellen, die vielleicht zum Teil irgendwann auch dazu kamen. Mir ging es heute Nacht nochmal durch den Kopf, als ich eine Weile wach lag. In dem Moment, wo er mit Konstantin nicht nur das Christentum anerkannt und aus der Verfolgung geholt wurde, sondern kurze Zeit später Staatskirche wurde, müssen wir uns einfach mal ganz entspannt, aber realistisch überlegen, was passiert mit einer Religion oder Weltanschauung, wenn sie zur staatlichen Anschauung wird. Wir sehen das beim Kommunismus genauso. Keine Religion, aber eine staatlich verordnete Weltanschauung. Beim Islam sehen wir es ganz deutlich, da ist es auch im Wesen des Islam integriert, der wesensmäßig politisch, weltanschaulich, religiös gar nichts neben sich duldet. Im christlichen Glauben ist es eine absolute Perversion und Entstellung. Weshalb, ohne dass man das dem Konstantin bewusst unterstellen muss, aber zwangsläufig mit einer Anerkennung als Staatskirche kommen musste. Eine Staatsreligion muss alles andere an religiöser Überzeugung entweder platt machen und ausrotten oder integrieren. Eine andere Möglichkeit gibt es im Grunde nicht. Denn es geht ja bei einer Staatsreligion, bei einer staatlich verordneten Weltanschauung darin, das gesamte Staatsvolk hinter einer Anschauung und Religion zu einen. Da kann nichts anderes geduldet werden. Und es war sicher eine katastrophale Entwicklung fürs Christentum, dass es zum Staatsreligion wurde und damit eben eine Dimension entwickelt hat, entweder im staatlichen Interesse alles andere zu eliminieren, platt zu machen. Das war die eine mögliche Strategie, auch bei den Heiligtümern. Man hat sie dem Erdboden gleich gemacht, eine Kirche draufgestellt. Alternative, man hat die heidnischen Heiligtümer stehen lassen, ein Kreuz reingestellt und gesagt, das ist jetzt eine Kirche. Und dass die römisch-katholische Kirche, ich sage immer mit ihren allumfassenden Armen des Papsttums, sehr viel integriert hat, was in eine christliche Kirche nicht hineingehören kann und darf, das ist bekannt. Das ist auch schon aus dem 5., 6. Jahrhundert nachgewiesen, dass es ein Teil der Strategie der römisch-katholischen Kirche war, alle möglichen Heidentümer zu integrieren. Und wenn wir zum Beispiel heute allein in Brasilien, da fällt es immer wieder besonders auf, bei allen möglichen katholischen Prozessionen mal guckt, was da noch an allen an heidnischen Heiligtümern mit rumgetragen wird, neben der Maria und der Monstranz und was weiß ich noch alles, dann kriegen wir es ganz bildhaft vor Augen geführt. Aber wir müssen zunächst mal feststellen, das ist ein Mechanismus, der mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion praktisch zwangsläufig stattfinden musste. Auch wenn da gar keine weitere böse Absicht dahinter stand schon. Dass gerade ein Alexander Hislop ein Buch wie Von Babylon nach Rom geschrieben hat, ist dann übrigens auch nicht verwunderlich, auch in seinen radikalen und übers Ziel hinausschießenden Ausprägungen, denn er gehörte zur Free Church of Scotland und die ist und war stark calvinistisch geprägt. Und Calvin war dem Weihnachtsfest gegenüber skeptisch und wollte gottesdienstliche Feiern auf die ausdrücklichen Vorgaben der Schrift beschränken. Deshalb bin ich immer wieder, sage ich, wenn schon, dann überzeugter Lutheraner und nicht Calvinist, weil Luther an vielen Punkten grundsätzlich viel biblischer gedacht hat. Calvin hat punktuell richtig gedacht, aber er hat das Grundprinzip oft nicht verstanden. So auch hier. Luther hat das Feiern von Weihnachten gut geheißen. Wir haben vorhin festgestellt, das Grundprinzip, das Calvin nicht kapiert hat, überraschend übrigensweise. Denn bei der Taufe hat er das Grundprinzip der Beschneidung sehr gut verstanden, viel besser als Luther, uns auf die christliche Taufe übertragen. Also eigentlich hätte er es auch kapieren müssen. Warum er es bei Weihnachten, bei den Festen nicht kapiert hat, weiß ich nicht. Aber hat mit den Symbolen dann wieder zu tun. Da kommen wir doch mal drauf. Luther dagegen hat das Feiern von Weihnachten gut geheißen und gefördert. Zum Beispiel, wo kommt das Weihnachtsgeschenk her? Tatsächlich von Luther, soweit ich festgestellt habe. Denn zu Luthers Zeiten war Nikolaustag, der katholische Feiertag des heiligen Nikolaus von Myra, der große Geschenketag. Und Luther wollte aber, dass das Weihnachtsfest im Mittelpunkt steht. Die Geburt Jesu und nicht ein katholischer Heiliger, den es durchaus gegeben hat. Und deshalb hat er das Schenken vom Nikolaustag aufs Weihnachtsfest verlegt. Eine Geschichte, die ein bisschen schiefgegangen ist in Teilen, aber wir sehen auch gut gemeinte Ansätze und Strategien können sich auf die Länge der Zeit verselbstständigen und ins Auge gehen. Also die Schenkerei geht tatsächlich wohl auf Luther zurück und von ihm stammt auch das bekannte Weihnachtslied vom Himmel hoch, da komme ich her. was er wohl vor allem als weihnachtliches Kinderlied geschrieben hat. Einig sind sich die Fachleute, ohne Luther wäre Weihnachten heute kaum das, was es heute ist. Und wir sehen, kommen jetzt nochmal auf Luther und Calvin zurück, Luther konnte auch darin biblisch denken, dass er Symbole ernst nahm. Und es ist ein grundsätzlicher Mangel des Calvinismus und der reformierten Tradition, dass sie mit Symbolen und Bildern etc. auf dem Kriegsfuß steht. Das ist der reformierten Linie fremd. Sie neigt seit jeher eher zur Bilderstürmerei, im ganz wahrsten Sinne des Wortes, auf jede erdenkliche Weise. Und natürlich sind auch Kerzen, Weihnachtsbäume, Ostereier etc. in gewisser Hinsicht Bilder. Und wie gesagt, die calvinistisch reformierte Tradition tut sich mit Bildern und Symbolen unheimlich schwer. Hat keinen Zugang dazu. Braucht nur einen Unterschied zu gehen, geht in eine calvinistische Kirche, Norddeutschland, Holland oder sonst irgendwo. Wenn ihr Glück habt, hängt da irgendwo ein bloßes Kreuz. Ansonsten kahl und leer. Luther hatte mit Bildern, Darstellungen, Symbolen überhaupt kein Problem. Biblisch völlig richtig. Ich sage immer wieder, Gott ist ein Gott, der Bilder und Symbole liebt. Sonst hätte er Taufe und Abendmahl nicht eingesetzt. Denn rein theologisch strikt betrachtet brauchen wir weder die Taufe noch das Abendmahl. Wir sind durch unseren Glauben an den Herrn gerettet. Aber in den Darstellungen, Verleiblichungen der Taufe und des Abendmahls bringt es uns der Herr symbolisch, leibhaftig, greifbar, anschaubar nahe. Von Alexander Hislop übrigens stammt auch wohl das verbreitete Gegenargument, die Geburt Jesu könne nicht im Winter stattgefunden haben, da ja die Schafherden draußen auf dem Felde waren. Könne im Winter nicht gewesen sein. Ähnlich argumentiert auch Gerhard Mayer in seinem Kommentar. Ich habe auch mal zu dieser Frage recherchiert. Wir sollten nicht leichtgläubig übernehmen, was andere, auch wenn es noch so kluge Köpfe sind, behauptet haben. Internet geguckt, Wetterbericht Jerusalem, Bethlehem nicht Licht, weit davon entfernt, derzeit 13 bis 15 Grad plus. Kann man mühelos Schafe draußen weiden. Selbst bei uns in unseren viel kälteren, nördlicheren Breiten und Wintern ist die sogenannte Winterweide seit jeher und bis heute, habe ich im Internet auch nochmal recherchiert, übliche Praxis, die immer noch eine Alternative, eine lohnenswerte zur Stallfütterung über den Winter ist. Ich kenne das, die drei Schwestern, die meine zweite Heimat waren, mit ihrem kleinen Bauernhof, das war ursprünglich Schäferbetrieb. Und der Schäfer, der Vater, Großvater von ihnen, ist im Winter immer üblicherweise, in der Regel wahrscheinlich im Spätherbst, von der rauen Alp hinuntergezogen ins sogenannte Unterland, ins Neckartal, um dort über die Winter die Schafe zu weiden und dann mit Ausgang des Winters, wenn es wieder wärmer wurde, wieder peu à peu auf die Alp hochzuziehen. Also selbst bei uns war und ist die Winterweide gang und gäbe. Warum sollten nicht in Bethlehem bei wesentlich wärmeren Temperaturen die Schafe draußen gewesen sein? Also überhaupt kein Argument. Soweit zum Geburtsdatum Jesu. Aber nochmal ganz entspannt, ob es der 25. war, Dezember oder nicht, ist letztlich völlig belanglos. Wir feiern nicht den Tag, wir feiern das Ereignis. Gott wird Mensch. Darum geht's. Okay, einmal tief durchgeatmet. Wenn also nicht gerade das Weihnachtsfest als solches heidnisch ist, dann aber bestimmt der Weihnachtsbaum. Der kommt in der Bibel nirgends vor. Könnt ihr die Geburtsgeschichten rauf und runter lesen? Der kommt nicht vor, oder? Liebe Geschwister, jetzt kommt der Bordcomputer gleich ganz schön ins Glühen. Frage: Auf die wahre Geschichte des Weihnachtsbaums verweist ein Utensil, das auch an unserem Weihnachtsbaum da heute Morgen da vorne hängt. Bin mal gespannt, ob jemand draufkommt. Da hängt etwas, was auf die historische Geschichte des Weihnachtsbaums, wieso wir den heute haben, zurückweist. Die Sterne könnten sein, das wären das nächstliegende, gell? Der Stern von Bethlehem. Eigentlich zack, sofort Stern, muss logisch sein. War gut, aber Lattenschuss. Abpraller nicht rein, sondern raus. Welche Früchte?
Ich weiß es nicht, aber von den Baum von Adam und Eva.
Volltreffer, genau. Darum geht's. Die Kugeln waren ursprünglich mal Äpfel. Erst etwa, glaube ich, seit 1860, 70 hat man die Äpfel durch Glasbläserkugeln ersetzt zum Teil, was heute keine Glaskugeln mehr sind. Die sind etwas billigeres, einfaches Material zumeist, haben den Nachteil, dass sie aufstrebende Zweige nicht mehr so schön nach unten kriegen wie Äpfel oder echte Glaskugeln. Also es ging ursprünglich um Äpfel. Und völlig richtig, der Apfel kommt vom Garten Eden üblicherweise. War zwar kein Apfel, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, aber in der christlichen Kunst in der Regel mit Apfel dargestellt. Und genau den sollte es auch darstellen. Denn der Weihnachtsbaum geht, das ist mittlerweile eigentlich anerkannter Stand der Forschung, zurück auf die Paradiesspiele der mittelalterlichen Kirche. Weil die katholische Kirche ja die Messe in römisch-lateinisch gehalten hat, musste man sehr viel bildhaft darstellen. Und man hat auch die Heilsgeschichte an Weihnachten und an Ostern, da kommen auch ein Stück weit unsere Krippenspiele heute wieder sicher her, bildhaft dargestellt und hat völlig sinnvoll nicht mit der Geburt Jesu angefangen, sondern mit dem Sündenfall. Durch den ersten Adam kam die Sünde in die Welt und es ist die Voraussetzung, dass der zweite Adam, Jesus, auch in die Welt kommen musste, um die Sünde wieder zu bereinigen. Und das waren die Paradiesspiele. Und da wurde auch ein Paradiesbaum aufgestellt, der Jahreszeit entsprechend, meist ein Tannenbaum, nicht notwendigerweise, an den man Äpfel oder auch hostienförmige Gebäcke aufhängte. Und diese hostienförmige Gebäcke sollten die Ankunft des Erlösers symbolisieren, der seinen Leib für uns gegeben hat. Diese Paradiesspiele sind spätestens ab 1194 im Raum Regensburg schriftlich belegt, also mittlerweile fast 1000 Jahre alt und damit auch der Beginn des Weihnachtsbaums. Auch nach Abschaffung dieser Spiele blieb der Tannenbaum dann als Weihnachtssymbol übrig. Ab 1830 die ersten Christbaumkugeln geblasen. In Norddeutschland zum Beispiel, interessanterweise fand ich den Hinweis, war es bis ins 19. Jahrhundert noch üblich, den Baum mit Adam, Eva und der Schlange zu schmücken. Also da war noch die Erinnerung über die Jahrhunderte in Kraft geblieben, dass es eigentlich mal um einen Paradiesbaum und die Paradiesspiele ging vom Ansatz her. Das darüber hinaus konkret früheste Zeugnis für einen Weihnachtsbaum, also jetzt nicht mehr den Paradies, sondern speziell dann den Weihnachtsbaum, ist etwas umstritten. Danach soll schon 1419 die Bruderschaft der Bäckerknechte im Heiliggeistspital in Freiburg im Breisgau einen Weihnachtsbaum mit Lebkuchen, Äpfeln, Goldstreifen, gefärbten Nüssen und Papier geschmückt haben. Unzweifelhaft allerdings ist das nächste Zeugnis für den Weihnachtsbaum, nämlich ein Kupferstich von Lukas Cranach aus dem Jahr 1509. Also spätestens ab 1509 haben wir bei Lukas Cranach den geschmückten Weihnachtsbaum. Und mit Lukas Cranach ist es logischerweise auch nicht mehr weit zu Martin Luther. Und berühmt wurde dann der Weihnachtsbaum durch Bilder wie dieses Bild Luther mit seiner Familie am Christabend 1536. Das Bild stammt zwar aus dem 19. Jahrhundert und viele andere ähnliche Bilder auch aus dem 19. Jahrhundert. Manche übers Ziel hinausschießende Forscher schreien dann sofort laut historisch Fälschung und so weiter. Quatsch mit Soße. Lasst uns wieder ganz entspannt sein. Das Bild kann historisch durchaus zutreffend sein. Warum soll 1536 Luther mit seiner Familie nicht um einen Weihnachtsbaum gesessen haben, wenn 1509 bereits Lukas Cranach aus dem Umfeld Luthers einen Weihnachtsbaum abgebildet hat und Luther erklärtermaßen positiv zum Weihnachtsfest stand, die Geschenke aufs Weihnachtsfest verlegt hat, Weihnachtslied komponiert hat. Also historisch durchaus sehr naheliegend. Und bereits 1561 wurde aus Ammerschweier im Elsatz berichtet, dass jedem Bürger zu Weihnachten eine Tanne zusteht. Logischerweise Elsatz, vermute ich, ist ja das Gegenübergebirge zum Schwarzwald und da gab es Tannen in Massen. Da konnte man jedem Bürger eine Tanne zukommen lassen. Aber da sehen wir, wie bereits wenige Jahrzehnte später der Weihnachtsbaum eine breite Tradition hatte Im Lauf des 18. Jahrhunderts wurde der Christbaum zum Zentrum des weihnachtlich geschmückten Wohnzimmers, zuerst in evangelischen Häusern, während die Katholiken, da gab es einen kleinen Glaubenskrieg dann auch. Die Katholiken hatten traditionell die Krippe, auch was sehr Schönes. Ich finde die sogar noch schöner, weil es noch realer an der Geburt Jesu dran ist. Aufgestellt und der Weihnachtsbaum wurde dann als protestantische Neuerung wahrgenommen und erstmal verketzert. Und erst im Jahr 1982 übrigens wurde auf dem Petersplatz in Rom der erste Weihnachtsbaum aufgestellt. Wir sehen, wie beharrlich sich zumindest der Papst gegen diese evangelische Tradition gewehrt hat. Dass der Christbaum germanisch-heidnischen Ursprungs sei, wurde nach meinen Recherchen erst im 19. Jahrhundert erstmals behauptet. Also auch wieder eine späte Vereinnahmung und Umdeutung. Natürlich das Lametta, das bei uns hier fehlt, das ist ganz banal. Man kann sagen kitschig, symbolisiert Schnee oder Eiszapfen ohne geistliche Bedeutung. Die Lichter, natürlich wie immer im christlichen Raum, weisen hin auf Jesus, das Licht der Welt. Die Sterne möglicherweise auf den Stern von Bethlehem, vielleicht sind sie auch einfach Nostalgie halber da. Die Äpfel, die zu Glaskugeln wurden, haben wir gesehen, Paradiesbaum. Also wir sehen, gegen den Weihnachtsbaum ist christlich gar nichts einzuwenden. Man muss ihn nicht haben. Also man kann, bin ich fest überzeugt, ohne Weihnachtsbaum selig werden. Aber mit Weihnachtsbaum sollte uns das den Eintritt in das Himmelreich vermutlich nicht verwehren. Bin ich mir ziemlich sicher. Also bleiben wir ganz entspannt. Kommen wir zum Schluss noch zur Vorweihnacht, nämlich zur Adventszeit. Gehört er dann mit in diesen Rahmen hinein. Frage, was denkt er, seit wann wird Advent gefeiert? Auch schon recht früh, auch 4. Jahrhundert, gibt es erste Belege für Adventsliturgien, und zwar aus dem Raum Spanien und Gallien. Damals hatte man zunächst eine dreiwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten und die hat man vor allem zum regelmäßigen Gottesdienstbesuch sowie zum Fasten und Tun von guten Werken genutzt. In einer Niederschrift des Konzils von Saragossa im Jahr 380 nach Christus werden die Gläubigen angehalten, sich während dieser Zeit auf die Geburt Jesu vorzubereiten. Es gibt auch einen recht einleuchtenden, man könnte fast sagen logisch zwingenden Grund, warum sich erst im Lauf des 4. Jahrhunderts ein kirchlicher Festkalender herausbilden konnte. Übrigens auch christliche Kirchen, die im Wesentlichen erhalten geblieben sind, in der Regel erst mit dem Byzantinismus. Logischerweise warum? Bis dahin war das Christentum eine verfolgte Untergrundkirche. Und in einer verfolgten Untergrundkirche kann man keine großen Kathedralen und Basiliken bauen und man kann auch keine großen Feste etablieren. Lässt der Rahmen der Untergrundkirche nicht zu. Im 6. Jahrhundert wurde von Papst Gregor dem Großen die Adventsliturgie in ihren Grundzügen festgelegt und er setzte dann die Zahl der Adventssonntage auf 4 fest. Und zwar sollten die 4 Wochen symbolisch auf die 4000 Jahre hinweisen, die die Menschheit nach kirchlicher Rechnung auf die Ankunft des Erlösers warten musste, also von Adam bis Jesus. Interessant, so die Schwerpunkte im gallischen Bereich stand die Wiederkunft des Herrn im Blick, also Advent, er kommt wieder, im römischen Bereich mehr die Vorbereitung auf Weihnachten. Aber wir sehen wie von Anfang an beide Aspekte, das Kommen und das Wiederkommen, Weihnachten und die Wiederkunft, zwei wichtige Aspekte der Adventszeit waren. Dann haben wir heute vor allem 2 Bräuche, nämlich den Adventskranz und den Adventskalender. Beide sind recht jung. Schauen wir zuerst den Adventskranz an. Der wurde von Johann Hinrich Wichern eingeführt. Dieser Hamburger Theologe hatte sich einiger Kinder angenommen, die in großer Armut lebten. Er zog mit ihnen ins raue Haus, ein altes Bauernhaus, das wir da auf dem Bild sehen, und hat sie dort betreut. Und wie Kinder halt so sind, während der Adventszeit fragten die Kinder immer wieder, wann ist denn endlich Weihnachten? Bei Kindern so üblich, gell? Bei der Autofahrt, Mama, sind wir endlich da, Papa, wie lange noch? Und so war es dann halt beim Advent auch. Und das hat Wichern auf die Idee gebracht, 1839 aus einem alten Wagenrad einen Holzkranz mit roten und weißen Kerzen zu bauen. An jedem Tag der Adventszeit wurden kleine Roten angezündet und an den Sonntagen dann logischerweise die großen Weißen. Die Zahl der Roten konnte damit variieren, logisch, je nachdem, wo der vierte Advent liegt. Der kann ja mit dem Heiligabend zusammenfallen wie im nächsten Jahr. Dann gibt es zwischen der dritten und vierten Kerze gar nichts mehr Rotes oder eben möglicherweise entsprechend mehr. Weil nicht jeder ein altes Wagenrad und den Platz für so einen großen Adventskranz hatte, entwickelte sich dann der Adventskranz mit vier großen Kerzen draus. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gehört er zum Fest, zum deutschen Adventsbrauch. Und dann kommen wir zum Adventskalender. Auch der stammt aus dem 19. Jahrhundert. Auch hier stammen die ersten Formen aus dem evangelischen Raum. Auch wieder interessant, hat eigentlich alles viele biblische Traditionen. So wurden 1846 ist belegt im evangelischen Rettungshaus der Knaben, also wieder eine ähnliche Geschichte wie mit Wichern, jetzt aber in Duisburg, jeden Adventstag ein Bibelvers gelesen, der wurde dann von einem der Buben aufgeschrieben und dann das Papier mit dem Bibelvers an den Baum gehängt und eine Kerze dazu. Das war ursprünglich ein Adventsbaum, der zusätzlich offensichtlich zum Weihnachtsbaum zum Teil dann aufgestellt blieb. Einer der ersten weiteren Stufen war, dass man im Dezember 24 Bilder nach und nach an die Wand hängte. Der Brauch könnte schon ins 17. Jahrhundert zurückgehen. Weitere Formen, da sehen wir den Adventsbaum an dieser Stelle, genau, von dem ich gerade erzählt habe. Nächste waren Weihnachtsuhren, Preis mit ähnlich wie eine Sonnenuhr, gell? Mit dem Zeiger in der Mitte wurde eben jeden Tag ein Abschnitt weitergestellt. Oder Adventskerzen, die gibt es auch heute noch, habe ich gesehen im Internet. Die haben Markierungen, werden runtergebrannt, scheinen bis heute vor allem im skandinavischen Bereich, Dänemark und so weiter verbreitet zu sein. Ich kann sie bisher nicht. Um 1904 brachte Gerhard Lang, der Sohn eines schwäbischen Pfarrers in Maulbronn, den ersten gedruckten Adventskalender auf den Markt. Der hatte zwei Blätter, eins war mit Versen versehen, das andere mit Bildern und jeden Tag wurde der Spruch gelesen und anschließend eines der Bilder drüber geklebt, bis der dann am Schluss fertig war. 1920 hat eben derselbe Lang, Inhaber einer Druckerei mittlerweile, die ersten Adventskalender mit Fenstern, die man dann öffnen konnte, so wie wir es heute kennen, allerdings damals noch ohne Süßigkeiten. Und seit 1940 gab es dann die Adventshäuschen. So ein ähnliches hatten wir während unserer ganzen Kindheitstage und übrigens, soweit ich mich erinnere, immer ein und dasselbe. Es war extrem nachhaltig. Denn nach jedem Weihnachtsfest wurden alle Fenster und Türchen wieder zugedrückt, dann kam er weg in den Schrank bis zum neuen Jahr und im nächsten Advent hat man mit großer Spannung jedes Fensterchen nacheinander wieder aufgemacht. Das hat viele Jahre gehalten. Wie war man in grauer Vorzeit doch bescheiden und nachhaltig, öko, wahnsinnig. Wir sehen, die meisten Bräuche rund um Weihnachten haben durchaus einen christlichen Sinn. Und auch in der römischen katholischen Kirche war und ist nicht alles falsch und schlecht, was da so getrieben wird. Da gibt es viel Falsches und Schlechtes. Aber es muss etwas nicht allein deshalb schon falsch und schlecht sein, weil es römisch-katholisch ist. Also, die meisten Bräuche, einschließlich Weihnachtsbaum, Adventskranz etc., haben durchaus einen christlichen Sinn und Bedeutung. Dabei haben naturgemäß alle Bräuche und Symbole die Gefahr, sich zu verselbstständigen. Wir sehen es an den von Luther vom Nikolaustag auf Weihnachten verlegten Geschenke. Sehen wir auch schon im Alten Testament. Wir denken an die eherne Schlange, die Mose auf Geheiß Gottes in die Bundeslade legen musste, die haben die Kerle dann angebetet, ja, ähnliches. Also selbst das, was Gott selber geordnet hat, kann missbraucht werden. Taufe und Abendmahl. Eine falsche Taufwiedergeburtslehre, als wäre mit der bloßen Wasser drüber gießen oder drunter tauchen, ist bei der baptistischen Taufe auch nicht grundsätzlich besser. Ob ich Wasser drüber gieße oder den Kerl dreimal runtertauche oder noch öfters, wenn der Kerl nicht zum Glauben kommt, dann hilft ihm das ganze Wasser auch nichts, ja. Abendmahl, ganz schlimme Entstellung mit der Hostie, Monstranz, katholische Kirche, wo am Schluss ein Stück Teig angebetet wird, gebacken wohl. und dann die Anbetung von Jesus weg auf den Gegenstand gelenkt wird. Also so können Symbole einerseits völlig sinnentleert werden, wie das heute leider bei der Masse der Menschen hinsichtlich der Weihnachtssymbole der Fall ist, oder sie können sich verselbstständigen und lenken die Aufmerksamkeit und Anbetung von Christus weg auf sich selber. Aber, wie ich immer wieder die alten Lateiner zitiere, ab usus non tollit usum, der Missbrauch einer Sache darf ihren rechten Gebrauch nicht verhindern. Nur weil viele Leute mit dem Weihnachtsbaum oder mit der Krippe oder den Weihnachtsgeschenken falsch umgehen, muss uns das nicht hindern, richtig und vernünftig damit umzugehen. Und deshalb, wenn wir ein schönes, sentimentales Weihnachtsfest hatten, Fest der Besinnlichkeit, der Familie, der Liebe, ist das als solches gar nicht falsch. Genauso wenig, wie es falsch ist, wenn wir unter Eichenau schöne Gottesdienste haben. Ich freue mich, wenn wir schöne Gottesdienste haben. Nur wenn es Schönsein alles war, dann ist zu wenig. Und so gilt es auch mit den Geschenken unterm Weihnachtsbaum. Man muss es nicht übertreiben. Aber man darf sich auch ungeniert als Christ an den Geschenken freuen. Nur wenn die Geschenke unterm Weihnachtsbaum alles waren und das Wichtigste waren, dann ist das Weihnachtsfest gründlich in die Hose gegangen, wenn wir nicht den Herrn und Heiland Jesus Christus als unseren Herrn und als das entscheidende Geschenk, wie wir es auch gestern Abend gehört haben, angenommen haben. Mir ging zum Schluss noch eine Frage durch den Kopf bei der Vorbereitung auf dieses ganze Thema. Ich habe mich nämlich gefragt, und ich denke, es ist wichtig, dass gerade wir als Christen, die ja in einer christlichen Tradition auch leben, und Tradition ist ja nicht falsch, spielt vom Alten Testament von immerher eine große Rolle, habe mich gefragt, wo kommt dieser Skeptizismus in unseren Tagen her? Und ich hatte eingangs schon gesagt, die Frage, ob Weihnachten heidnisch sei, die ist eigentlich erst in den letzten Jahren mit zunehmender Dringlichkeit immer intensiver an mich herangetragen worden. Also ich glaube, vor 15, 20 Jahren habe ich die Frage so gut wie überhaupt nicht gekannt. Die ist mir auch so gut wie nie begegnet. Und ich habe mich gefragt, wird das auch im Blick auf Weihnachten, christliche Feste, christliche Traditionen, christliche Werte von manchen Kreisen bewusst angeheizt, die ein Interesse daran haben, alte Traditionen und überhaupt alle Traditionen und überkommenen Werte in Frage zu stellen und abzuschaffen. Ehe, Familie, die von Gott verliehene geschlechtliche Identität, alles mögliche andere wird ja heute in Misskredit gebracht. Und wer hat ein Interesse daran? Die christlichen Feste, die Feier der Geburt unseres Heilands, Kreuzigung und Auferstehung, Ostern, zu diffamieren als Fest von Ostera und nicht mehr von Jesus madig zu machen, aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen. Wer kann daran ein Interesse haben? Und ich sehe da eine große Gefahr, gerade wach gewordene Menschen, die in den vergangenen Jahren gelernt haben, dass sie den offiziellen Erzählungen und Narrativen von Politik und Medien in der Regel nicht vertrauen dürfen, die neigen nun offenbar dazu, auch darüber hinaus alles kritisch in Frage zu stellen, was irgendwo überliefert ist. Und da dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Kritisch nachdenken ist wichtig, aber auch Sorgfalt. Und ich mache auch bei aktuellen politischen Themen seit 7 Jahren, wo ich da an diesen Fragen am Ball bin, immer wieder die Erfahrung, da sind auch viele in den alternativ mitdenkenden Bereichen oft sehr naiv. Da werden irgendwelche Fake News und oft sogar Fake News, die auf den ersten Blick bei nüchterner Betrachtung erkennbar sind als Fake News, unbedenklich geteilt und in alle Welt verstreut, und nach Jahren tauchen die immer noch mal wieder auf. Und ich gehe davon aus, dass viele von diesen Fake News ganz bewusst auch von bestimmten Kräften in die Welt gesetzt und in die alternativen Medien hineinlanciert werden, um eben dieses alternative Denken in Misskredit zu bringen. Da müssen wir ganz, 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 ganz vorsichtig sein, gerade als Christen. Und deshalb schätze ich übrigens Martin Luther so sehr. Martin Luther war ein sorgsamer und vorsichtiger Reformator. Er war kein Revolutionär. Wenn Martin Luther im Bild gesprochen an der Hand ein ungeistliches Geschwür entdeckt hat, dann hat er versucht, mit dem theologischen Skalpell dieses Geschwür möglichst sorgfältig zu entfernen und dabei möglichst wenig gesundes Gewebe drumherum zu zerstören. Ich sage es mal ein bisschen drastisch, die reformiert-kalvinistische Linie, die neigt eher dazu, zur Axt zu greifen und gleich einen ganzen Arm abzuhauen. Und das ist weder biblisch noch geeignet. Lassen wir uns also die Freude am Adventskranz, am Weihnachtsbaum, an der Krippe und auch an den Geschenken nicht nehmen. Halten wir an den bewährten Traditionen fest. Prüfen wir sie durchaus auf ihren Sinn. Dagegen prüfen spricht gar nichts. Prüft alles und das Gute behaltet, ist biblisches Gebot. Und dann lasst uns auf ihre eigentliche Bedeutung hinweisen. Das große Heilsereignis der Menschwerdung Jesu und auf seine die hoffentlich baldige Wiederkunft zur Entrückung der Seinen. Und immer dran denken, das größte, schönste, wichtigste Geschenk ist er, unser Herr. Und so feiern wir auch dieses Jahr Weihnachten, Advent und den kommenden Jahren, die uns bleiben, immer wieder fröhlich, getrost. Wichtig, dass wir unsere Mitmenschen darauf hinweisen, was es wirklich bedeutet, worum es tatsächlich geht. Uns für uns persönlich annehmen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns auch schon im Alten Testament solche Feste gegeben hast, an denen sich das ganze Volk Israel am Tempel vorher an der Stiftshütte versammeln durfte, gewaltige Feste gefeiert hat in deiner Gegenwart. Und warum sollten wir im neuen Bund das nicht auch tun dürfen? Diese großen Taten, die du begangen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dich für unsere Sünden dahingegeben, an Ostern auferstanden von den Toten und so weiter, dass wir uns daran freuen dürfen, uns in deiner Gegenwart versammeln dürfen, unseren Kindern und Kindeskindern weitersagen dürfen, was du getan hast, damit eben diese großen Heilstaten nicht in Vergessenheit geraten, sondern im Jahresablauf auch bei uns einen festen Platz haben, tief verankert sind. Und dass wir es uns auch von denen, die es aus welchen Motiven heraus auch immer tun möchten und viele sicher auch in diesen Tagen gut meinend, aber nicht alles, was gut gemeint ist, ist auf den Punkt auch gut durchdacht, dass wir es uns nicht kaputt machen lassen und dass wir gerade auch in dieser Zeit, wo so viel Angriff gegen christliche Tradition, gegen christliche Werte stattfinden, dass wir es hochhalten und umso getroster, umso fröhlicher, umso zuversichtlicher dran festhalten, aber eben unseren Mitmenschen auch bekennen, worauf es wirklich ankommt, uns ihnen auch entsprechend vorleben. Dass auch wir an Weihnachten nicht vornehmlich nur vom Weihnachtsurlaub, von den Weihnachtsfesten und von den Weihnachtsgeschenken reden, sondern von dem einen großen Weihnachtsgeschenk, das du selber bist. Und so danken wir darauf für diesen Tag, bitten dich für unser Volk und Vaterland auch weiterhin, dass doch viele Menschen auch in unserem Land dieses Weihnachten doch richtig feiern, richtig erkennen. Und wir sind immer wieder erschüttert, Herr, wie viele auch in unserem Land sich am Bösen teilhaftig gemacht haben, an diesem unsagbar Bösen der letzten Jahre, dass sich ganz, ganz, ganz tief in Schuld verstrickt haben. Aber dass auch für sie die Möglichkeit der Umkehr besteht, weil du Mensch geworden bist, weil du auch mitten in dieses Böse hineingekommen bist, deine Hand ausstreckst, auch denen, die sich bis über die Halskrause schuldig gemacht haben, an der Krankheit, am Tod von vielen Menschen direkt, indirekt mit schuldig geworden sind. Du streckst die Hand aus und lädst ein und sagst, Mensch, kehr um. Auch für dich bin ich gekommen im Stall von Bethlehem vor 2000 Jahren. Auch für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Nimm mich an. Lass das Heil auch dein Heil sein, das ich am Kreuz vollbracht habe. Und dass du unser Volk und Vaterland, unseren Staat noch einmal segnen kannst und gebrauchen kannst und uns auch in deiner Kraft und Vollmacht. Wir bitten dich drum und danken dir dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen Platz.